Guten Morgen. Ja, ihr habt schon gehört, die Predigt steht heute in der Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18. Und ich habe das Ganze so mal überschrieben, Jesus anders als oft gedacht. Wenn wir über Jesus nachdenken, darüber wer oder wie er ist, dann haben wir meist ganz genaue Vorstellungen davon. Das ganze Neue Testament malt uns ja Jesus vor Augen. Denken wir nur an Weihnachten, als Baby, als kleines Kind in der Krippe, um nur ein paar Dinge zu nennen. Er begegnet uns als der gute Hirte, Freund der Kinder, der Armen, der Außenseiter. Jesus, der zuhört, tröstet, heilt, aber auch auf der anderen Seite der, der die Händler aus dem Tempel getrieben hat und oft sehr deutliche, zurechtweisende Worte gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten hatte. Und dann begegnet er uns als der Leidende, der für uns starb, als der Auferstandene, der seinen Jüngern begegnete und danach in den Himmel fuhr. Nur ein paar Sachen. Und das alles ist richtig. So begegnet uns doch Jesus im Neuen Testament. Und ich habe mich beim Vorbereiten bei diesem Text, der mich halt einfach mal sehr angesprochen hat, gefragt, welches Bild habe ich von Jesus? Oder anders formuliert, welches Bild prägt meine Beziehung zu ihm? Wie erfahre ich ihn? Und wie tragbar ist das, wenn sich meine Lebensumstände ändern? Und ich merke, jedes Bild, was ich mir mache, gibt immer nur einen Ausschnitt wieder. Ist nur eine Facette, weil Jesus so viel größer ist. Und die Frage, die sich mir dadurch stellt, ist, rahme ich Jesus ein und sage nur so, oder erlaube ich ihm, mir doch noch sich noch ganz anders zu zeigen, meinen Rahmen zu sprengen? Und genau das hat der Jünger Johannes erlebt, als er auf die Insel Patmos verbannt wurde, dass Jesus seinen Rahmen gesprengt hat. Johannes hat Jesus gut gekannt. Er war 3 Jahre mit ihm unterwegs, hat ihn erlebt, all das, was ich vorhin beschrieben habe, selber erlebt. Und auch nach seiner Auferstehung, also er hat auch seinen Tod miterlebt, seine Auferstehung. Und auch nach seiner Auferstehung war mit ihm unterwegs und hat noch viele Erfahrungen mit ihm gemacht. Ja, sein ganzes Leben war von ihm geprägt. Und mit diesen Vorgedanken möchte ich in unseren Text einsteigen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündigte und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu Willen im Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Langer Text, gell? Soweit zum heutigen Text. Johannes hat am eigenen Leib erfahren, wie die Verfolgung der Christen unter Kaiser Domitian immer stärker wurde. Gerade in der Provinz Asia, in der der heutigen Westtürkei, wo der Kaiserkult besonders ausgeprägt war, in der auch die ganzen erwähnten Gemeinden liegen. Es war der Grund, warum er auf Patmos verbannt war. Und wie gesagt, er hatte schon viele Erfahrungen mit in seinem Leben gemacht, war für und mit Jesus unterwegs, hat ihn gekannt, hat Gemeinden begleitet, sie geführt. Er hat Jesus wirklich gekannt. Und doch begegnet ihm Jesus hier auf eine Art und Weise, in der er nicht gleich erkennt. Wir lesen Vers 12, er musste sich umdrehen, um zu sehen, wer mit ihm spricht. Und später stellt es, dass diese Begegnung ihn regelrecht zu Boden warf und dass er dort lag wie tot. Und er bekommt den Auftrag, an die verfolgten Gemeinden zu schreiben. Nicht irgendetwas, sondern das, was er gezeigt bekommt. Und was er sieht, so wie er Jesus sieht, kann er nur mit Bildern wieder und mit Umschreibungen wiedergeben. Immer wieder taucht in diesem Text das Wort wie auf. Doch jede einzelne Beschreibung hat eine symbolische Bedeutung. Bilder, die den Christen damals anscheinend vertrauter waren, bekannt waren. Bilder, die eher das Wesen als das Aussehen beschreiben. Und das möchte ich mit euch heute betrachten. Der erste Punkt, Christus mitten in seiner verfolgten Gemeinde. Das Erste, was Johannes hier sieht, sind die 7 Leuchter. 7 goldene Leuchter und mittendrin steht jemand, der Menschensohn, Jesus. Er steht mitten unter diesen 7 goldenen Leuchtern. In Vers 20 später wird gesagt, dass diese Leuchter die Gemeinden sind. Mitten in ihrer Bedrängnis, in der Verfolgung hinein, sagt Jesus zu den Gemeinden, ihr seid goldene Leuchter. Was heißt das denn? Ihr bringt Licht in diese dunkle Welt, auch wenn es nicht danach aussieht. Aber das passiert nicht, weil ihr so wunderbar von euch ausstrahlt. Lest gern dazu mal die Sendschreiben, das waren keine perfekten Gemeinden, sondern weil sie sein Licht weitergeben. Weil sie sein Licht, weil durch sie sein Licht strahlt. Und das gilt nicht nur für diese 7 Gemeinden, sondern, da steckt die Zahl 7 drin, das ist die Vollzahl in der Bibel, sondern es gilt weltweit für jede einzelne Gemeinde zu allen Zeiten. Also auch für uns hier. Im Bild gesprochen, ihr seid ein goldener Leuchter. Und ist das jetzt was Neues? Ist das ein anderes Bild von Jesus? Oder was nicht schon vorher da ist? Und das finden wir doch auch in den Evangelien, wenn es heißt, wenn Jesus selber zu seinen Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das gilt für jeden Einzelnen, aber auch eben für die Gemeinde. Ihr seid goldene Leuchter, auch in der Schwäche. Und Jesus ist mitten unter ihnen, nicht irgendwo am Rand, nicht außerhalb, sondern mehr noch, er steht mitten unter ihnen. Und er hält sie, das ist die nächste Aussage, er hält sie damit auch in seiner Hand. Denn da heißt es, in seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne. Die sieben Sterne, das sind die Repräsentanten der Gemeinde. Und je nach Übersetzung wird es mit Engel oder Boten übersetzt. Aber das bedeutet doch, wenn er die Repräsentanten, wenn er die Leiter der Gemeinde hat, hat er die ganze Gemeinde in seiner Hand, jeden Einzelnen. Und damit sind sie sicher und geborgen. Die rechte Hand ist Zeichen seiner Kraft, der Aktivität Gottes, des Handelns Gottes. Und darauf hat ja auch schon Jesus hingewiesen, indem er schon sagte, niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen. Lesen beim Johannes. Keine Krisen, keine Verfolgung, keine Bedrängnis. Und ich möchte mal hier sagen, auch kein Schrumpfen. Keine Macht, so wie sie damals die Christen erlebt haben. Und wie sie das vielleicht auch heute, bis heute in verschiedenen Gemeinden und verschiedenen Teilen der Welt erleben. Was heißt das jetzt für uns? Egal wie schwach und wie hilflos wir uns manchmal fühlen, Jesus ist nicht fern, sondern mitten unter uns. Und er hält uns alle, jeden Einzelnen in seiner Hand, die Gemeinde als Ganzes, aber jeden eben auch einzeln. Der nächste Punkt, Christus in göttlicher Herrlichkeit. Doch wie beschreibt Jesus, Johannes Jesus jetzt? Also früher, wenn ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie Jesus da bitte aussehen soll. Aber schauen wir doch mal die Aussagen an, was da eigentlich beschrieben wird. Ich habe vorhin schon gesagt, es sind sehr Symbole. Das Erste, was er sagt, ist wie der Menschensohn. Hier bezieht sich Johannes auf Daniel 7, die Verse 13 bis 14 lese ich dazu mal. Es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war. Und er wurde vor ihm gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollte. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Also der Menschensohn ist eine himmlische Gestalt, von Gott eingesetzt und Herrscher über alle Völker aus verschiedenen Sprachen und Nationen. Und seine Macht bleibt ewig. Und Jesus hat sich ja selber bei vielen Gelegenheiten als Menschensohn auch bezeichnet. Wenn er von sich gesprochen hat, dann als der Menschensohn. Und was das bedeutet, und damit wird deutlich, Jesus begegnet Johannes und uns in seiner göttlichen Gestalt. Er wird hier in seiner göttlichen Gestalt beschrieben. Und was das bedeutet, wird in den folgenden Versen deutlich. Vers 13, er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Also es wird hier nicht einfach ein Kleidungsstil beschrieben, sondern das Gewand, das hier beschrieben wird, ist das Gewand eines Priesters. Das ging wirklich bis zum Boden, bis an die Füße. Und dieses breite goldene Band, beziehungsweise das kann man auch mit Gürtel oder Schärpe übersetzen, steht für seine Königswürde, für seine Herrschaft. Und damit zeigt Johannes, dass Jesus sowohl Priester als auch der König ist. Er ist auf der einen Seite der Mittler zwischen Gott und Mensch, der den Weg, die Beziehung zu Gott überhaupt erst möglich macht, gemacht hat, und auf der anderen Seite der ewige Herrscher. Er ist der König der Könige, das singen wir ja oft auch in den Liedern. Allein das näher zu betrachten, wäre ja schon eine Predigt füllende Thema. Ich möchte noch zu den anderen Versen kommen. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Auch hier übernimmt Johannes wieder ein Bild aus Daniel 7. Dort wird Gott selbst so beschrieben. Die weißen Haare stehen für Weisheit, Ewigkeit, Reinheit. Und damit werden Eigenschaften Gottes auf Jesus übertragen. Ja, mehr noch. Die Beschreibung macht deutlich, Jesus ist Gott. Er ist also nicht nur Mittler und König, er ist Gott selbst. Und auch das kennen wir. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Ihm kann man nichts vormachen. Er durchschaut alles. Seine Augen sehen nicht nur Taten, sondern Motive. Er schaut hinter unsere Masken und Selbsttäuschung. Er schaut in unser Herz hinein. Aber es ist eben kein kalter Richterblick, eher ein, nichts kann vor ihm verborgen bleiben. Das kann uns erschrecken, aber es kann uns auch befreien. Denn es bedeutet doch auch, wir brauchen ihm nichts vormachen. Wir brauchen nicht so tun, als wären wir besser, als wir sind. Er kennt uns durch und durch. Dann heißt es weiter, seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Was sagt dieser Satz über Jesus aus? Erz steht in der Bibel oft für Gericht und Opfer. Im Schmelzofen glühen für geläutert und heilig. Jesu Füße aus glühendem Erz zeigen, er ist der, der das Gericht ausübt, aber auch der, der selbst durch Gericht gegangen ist. Kein unbekannter Gedanke, wir kommen ja gerade von Karfreitag und Ostern ist noch nicht so lange her. Da wissen wir, dass er für uns wirklich gestorben ist, dass er alle Schuld auf sich genommen hat und dass er auferstanden ist. Aber Erz galt auch als extrem widerstandsfähig. Das heißt doch, sein Reich ist unerschütterlich. Sein Urteil ist gerecht und kein Feind kann ihn zu Fall bringen. Für uns heißt das, Jesus zeigt sich hier nicht nur als der sanfte Hirte, der sein Leben für die Schafe ließ, sondern auch als der heilige Richter, dessen Wege vollkommen sind und dessen Reich unerschütterlich. Und dann heißt es noch, seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Wer einmal beim Sturm der Brandung zugehört hat oder an einem großen Wasserfall stand, weiß, wie mächtig, wie laut, wie alles übertönend dieses Wasser ist. Und so beschreibt Johannes Jesu Stimme. Sie ist nicht überhörbar. Sie übertönt alles Getöse unserer Welt. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Das Schwert kommt nicht aus seiner Hand, sondern aus seinem Mund. Das heißt, es ist sein Wort, was richtet und was Wahrheit und Lüge trennt. Das gesprochene Wort entscheidet über Leben und Tod, so wie es auch in Hebräer 4 steht. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und sein Gesicht leuchtet wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Hier wird Jesu Herrlichkeit sichtbar. So wie niemand in die gleißende Sonne schauen kann, kann auch keiner die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jesu aushalten, ohne überwältigt zu werden. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, was steht hier? Wie wird Jesus beschrieben? Jesus begegnet hier Johannes, auch uns, als der Auferstandene, der alle Macht über alle Welt und in Gottes Reich hat. Eine Macht, die niemals vergeht. Er begegnet uns als Priester und König, als Mittler zwischen Gott und Mensch, aber auch als Richter, der unsere Gedanken und unsere Herzen kennt. Aber auch als der, der mitten unter seinen Kindern, mitten in seiner Gemeinde ist und uns alle in seine Hand hält. Nehmen wir Jesus so wahr? Ist es das Bild, was wir von Jesus haben? Und was macht das mit uns, mit unserer Beziehung zu ihm, mit unserem Glauben? Wie wirkt sich das in unserem Leben aus? Johannes jedenfalls fällt erst einmal wie tot zu Boden. So überwältigt ist er, so erschüttert. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Christus, der Sieger über Tod und Angst. Ich lese nochmal die Verse 17 und 18. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich. In alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Johannes ist also komplett überwältigt und erschüttert von Gottes Herrlichkeit und Macht, von Jesu Herrlichkeit und Macht. Aber dabei bleibt es nicht. Wodurch wird die Angst und seine Lähmung denn überwunden? Zum einen durch Jesu Berührung, zum anderen durch seinen Zuspruch. Fürchte dich nicht. Die Berührung, er legte seine Hand auf ihn, schafft Beziehung. Zeigt Johannes, dass nichts zwischen ihnen steht. Jesus hat doch alles weggeräumt durch seinen Tod. Aber auch durch den Zuspruch entsteht Beziehung. Fürchte dich nicht. Ich bin's doch. Du kennst mich doch. Aber er gibt ihm noch mehr mit. Johannes war ja immer noch in Patmos. Und die Gemeinden hatten immer noch mit Bedrängnis und Verfolgung zu tun. Wenn hier aus wäre, wäre ein schwacher Trost. Daran hat ja die Begegnung mit Jesus erstmal gar nichts verändert. Doch Jesus spricht ihm noch eine Zusage, einen Trost zu. Ich bin der Erste und der Letzte. Er steht über Anfang und Ende. Für Johannes heißt das, die römische Macht, die Verfolgung, die scheinbare Schwäche der Gemeinden, alles ist eingebettet in Jesu Herrschaft. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Derselbe Jesus, den Johannes am Kreuz sterben sah, auch auferstehen, auch als Auferstehender, steht jetzt als Sieger vor ihm. Das macht jede kommende Vision glaubwürdig und tröstlich. Jesus hat die Schlüssel, also Vollmacht. Tod und Hölle sind nicht chaotische Mächte, sondern auch unter seiner Kontrolle. Für einen alten, verbannten Jünger ist das eine riesige Ermutigung. Selbst wenn er sterben wird, Jesus hat das letzte Wort. Und was heißt das jetzt für uns, für dich und mich, dass Jesus alle Herrschaft hat und selbst der Tod keine Macht mehr hat? Was heißt das, dass Christus mitten in seiner folgenden Gemeinde ist? Sich Christus in göttlicher Herrlichkeit uns zeigt in Offenbarung. Und Christus, der Sieger über Tod und Angst ist? Diese Frage möchte ich euch gerne mitgeben für die kommende Woche. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, wir haben so viele Bilder von dir im Kopf. Jesus, wir haben viele Bilder von dir im Kopf. Und du kennst uns. Du kennst unseren Rahmen, der manchmal klein ist, manchmal weit. Und ich möchte dich bitten, dass du ihn immer wieder neu sprengst, dass wir entdecken, dass du immer noch viel größer bist als all unsere Fragen, all unsere Ängste, als das, was wir in Zukunft sehen, dass du über allem stehst. Wir haben vorhin von der Weltsituation auch was gehört, Herr. Ja, die Welt ist chaotisch, aber du hast alles in Händen und du hast das letzte Wort. Und dafür danke ich dir. Amen.